Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren, wieder einmal speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich gut gelaunt. Und je schlechter es da überall läuft und das Tohuwabohu um sich greift, desto wichtiger ist natürlich die gute Laune, denn schlechte Laune, das ist, ja, was ist das? Das ist der Mundgeruch des Geistes. Ich freue mich sehr. Wir haben hier schon ein kleines Ritual. Ich bin zum zweiten Mal bei Mark Friedrich. Mark Friedrich ist ein sehr erfolgreicher und bekannter deutscher Publizist, Podcaster, Bestsellerautor, Finanzexperte mit, ja, auch, sagen wir mal so, auf ihn trifft der Grundsatz zu: Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und wer etwas sagt, der erzeugt natürlich auch immer wieder interessante Reibungsenergie. Das ist ja letztlich das, worauf es ankommt, die intellektuelle Spannung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und wir machen das eben immer so. Zuerst bin ich Gast bei Herrn Friedrich, dann interviewt er mich und dann komme ich und interviewe ihn. Und Sie können dann beurteilen, wer ist der bessere Interviewer, wer gibt die interessanteren Antworten. Oder wäre vielleicht ein Interview auch genug? Ist das ein bisschen zu viel Eitelkeit da vor der Kamera? Also man darf ja bei uns beiden, bei allen Publizisten vor der Kamera die Eitelkeit auch nie ganz unterschätzen. Ich freue mich also, dass wir hier zum zweiten Mal dieses Vis-à-vis machen können. Und ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das muss ungefähr ein Jahr her gewesen sein, kann das sein? Ja, wie sieht's jetzt in Deutschland aus? Hat es sich zum Besseren verändert, zum Schlechteren? Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels? Sie sind ja eher einer, der sagt, aufpassen, mit Risiken rechnen, aber ja, wie ist so Ihr Befinden?
Also das Licht am Ende des Tunnels sieht man leider gar nicht mehr, weil die Energiepreise hoch sind und Blackouts drohen. Deswegen glaube ich, ist es eher ausgefallen, das Licht. Nein, es hat sich tatsächlich, was ich kaum für möglich gehalten hätte, verschlechtert. Also wir sind jetzt im sechsten Jahr in Deutschland, wo wir kein Wirtschaftswachstum sehen, im dritten Jahr der Rezession. Und damit haben wir die größte, ich würde sogar nicht nur Wirtschaftskrise sagen, sondern schon strukturelle Systemkrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Es ist wirklich eine tiefgreifende Systemkrise, die wir gerade erleben, dass auch die Grundpfeiler unseres Wirtschaftswohlstandes eigentlich gefährdet sind. Wir sehen Abbau bei Bosch, bei Daimler, bei BMW, VW etc. pp. Deindustrialisierung auf breiter Front, Arbeitslosenzahlen schnell nach oben. Die Sozialtöpfe werden immer klammer. Und parallel sind die Gemeinden auch durch die mangelnde Gewerbesteuer in der Bredouille. Also es sieht tatsächlich schlecht aus. Ich habe mich ja gefreut über das Ende der Ampel, aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass dann noch was Schlechteres kommt, nachkommt, nämlich Friedrich Merz, der alle seine Wahlversprechen einkassiert hat und der auch an der Energiepolitik der ideologisch-dogmatischen Ampelregierung festhält. Und dahingehend kann ich leider attestieren, Deutschland geht es sehr, sehr schlecht. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit vom Krankenbett auf die Intensivstation gerollt worden und die Ärzte versuchen alles Mögliche, um den Patienten wieder zu retten. Wobei die Kollateralschäden sprechen dafür, dass die Medikamente nicht ansetzen und nicht helfen. Und dahingehend attestiere ich dem deutschen Regierungsstil als auch Deutschland relativ schlechte Noten momentan und auch Überlebenschancen.
Also bevor wir da über die Lichtblicke sprechen, die muss es ja dann auch geben, die gibt es auch.
Immer.
Ist klar. Was ist der entscheidende Grund? Wo ist der Wurm drin? Was würden Sie als zentrales Hauptquartier des Wurms bezeichnen? Also wenn man etwas herauspicken müsste, was ist eigentlich der Grund, dass dieses unglaublich tüchtige Land Deutschland, das wir aus der Schweiz mit großer Bewunderung, ohne jeden Zynismus beobachten, inspirieren, wir hängen ja auch dran, wir haben kein Interesse daran, dass es Deutschland irgendwie schlecht gehen könnte. Was ist das zentrale Problem?
Es klingt banal oder vielleicht auch ein bisschen populistisch, aber es ist tatsächlich Wohlstandsverwahrlosung, moralische Überhöhung, Hybris, Selbstüberschätzung, also der Dunning-Kruger-Effekt in Reinform und natürlich auch spätrömische Dekadenz. Alles kommt zusammen. Nach 70, 80 Jahren Wirtschaftswachstum, Wohlstandseffekte, Friedensdividende, wird man ein bisschen satt, glaube ich so. Ne? Da ist man saturiert. wird und denkt, jetzt muss man den anderen auch erklären, wie es funktionieren kann. Wir Made in Germany sind ja die Vorreiter, wenn es um Technik geht, um Maschinenbau, um Autos. Und das ist, glaube ich, uns ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und es gibt ja dieses schöne Zitat, große Zivilisationen werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord. Und das haben wir wirklich durchexerziert in Reinform, egal ob Abschaltung von perfekt funktionierenden Atomkraftwerken, dass man gegen die eigene Automobilindustrie schießt. Und natürlich ein einziger Sektor, der noch wächst, ist der Staatssektor. Also alles ist am Schrumpfen, aber der Staatssektor ist extrem gewachsen, weil man einfach die Mündigkeit abgegeben hat an den Staat. Und der Staat und die Politik haben Gefallen gefunden, die Menschen zu, ja, erziehen, ne, also von oben herab ein bisschen. Das heißt, die Ministerien sind gewachsen, die Behörden sind gewachsen. Wir hatten hier 52% Wachstum in den letzten Jahren. Über 500.000 neue Arbeitsplätze sind entstanden im Staatssektor und der überreguliert sich halt natürlich. Und da haben wir jetzt einfach überbordende Staatsquoten in allen Bereichen. Und natürlich die Hauptprobleme sind eine verfehlte Energiepolitik, die Energie teuer gemacht haben, aber die der Erfolgsgarant waren für das deutsche Wirtschaftswachstum, nämlich günstige Energie mit guter Ingenieursleistung und parallel natürlich Steuern, die ausufernd sind und Bürokratie. Und die drei Aspekte müsste man sofort angehen mit einer radikalen Reform, um Deutschland wieder auf den Weg der Tugend zu bringen.
Warum hat eigentlich die CDU/CSU nicht die Kraft, das rumzureißen? Natürlich, wir wissen, es hat mit der Brandmauer zu tun. Natürlich, man hat sich da in eine Art Geiselhaft mit den Linken begeben, muss da Rücksicht nehmen auf jemanden, der das Gegenteil bringt. Aber wenn ich mich zurückerinnere, ist ja der Friedrich Merz so als Hoffnungsträger angetreten. Ja. Der war auch in den 2000er Jahren, galt er als das liberale, marktwirtschaftliche Gewissen. Man hat ihn eigentlich als Vertreter der Erfolgsrichtung, Ludwig Erhard, der klassische liberal-konservative CDU, man hat ihn als das gesehen, man hat ihn auch als den gewählt. Warum? Wie, sagen Sie etwas über Merz, wie Sie ihn beurteilen, was ist da los?
Es ist eine Bankrotterklärung in persona, muss man tatsächlich sagen. Also es gab ja keinen Politiker, der schneller alle Wahlversprechen einkassiert hat in Deutschland als Friedrich Merz. Der, also für mich war eigentlich der Tabubruch, als er dann in der Sendung bei Maischberger saß und Christian Lindner dafür kritisiert hat, dass er gesagt hat, wir müssten mehr Musk und mehr Milei wagen. Und Milei wäre ja schädlich für Argentinien. Ich meine, wir alle wissen, die Daten und Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Argentinien ist zum ersten Mal seit 70 Jahren aus den Ketten des Sozialismus, hat er sich befreien können, hat wieder einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Die Inflation wurde massiv reduziert von 250% auf nur noch 30%, was immer noch viel zu viel ist. Aber wir sehen tatsächlich Besserungen in Argentinien, ein Land, das wirklich geschunden war und vor über 100 Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt gehörte. Und das Land, der Name Argentinien kommt ja von Argentum, also Silber, ist ein rohstoffreiches Land, hat unglaubliche Kapazitäten. Und da war für mich klar, also wenn er das nicht verstanden hat, dass wir jetzt wirklich eigentlich einen Paradigmenwechsel brauchen in der Politik, dass die Rezepturen der letzten 50, 60 Jahre eben jetzt in dieser neuen Zeitenwende nicht mehr funktionieren, dann wird er Deutschland an die Wand fahren und genauso ist es gekommen. Er ist in der Geiselhaft der SPD, die eigentlich ja eine Minderheitenpartei ist mit gerade mal 13%, trotzdem mehr Ministerien hat wie die CDU. Die NGOs sind immer noch da. Die Fragen, die damals gestellt worden sind von der CDU, die 551 Fragen zu den NGOs wurden nicht beantwortet, weil da natürlich auch Interessenskonflikte innerhalb der SPD sind, weil da auch viele Ehepartner involviert sind und so weiter, zeigen einfach, dass man genau den gleichen Stiefel weiterfährt wie zuvor und damit keine Veränderung stattfindet. Deswegen sehen wir auch in den Umfragen, dass natürlich zum Beispiel die AfD jetzt vor der CDU ist, dass die Menschen unzufrieden sind, weil der Niedergang ist wirklich zu sehen, zu spüren. Also egal ob innere Sicherheit, ob Stadtbild oder auch Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquoten, Sozialtöpfe, das Rentensystem. Also wir reden jetzt über eine Rente mit 73. Das heißt ja nur im Umkehrschluss, Leute, die Kassen sind leer, wir können euch erst ab 73 bezahlen und nicht wie 65, 67 wie zuvor versprochen. Also wir sehen hier eine Insolvenzverschleppung in der Salamitaktik, also in Zeitlupe. Aber wie es, glaube ich, Hemingway mal gesagt hat, gradually, then suddenly, also erst geht's langsam und dann geht's urplötzlich. Und so wird es, glaube ich, uns in den nächsten Jahren auch ereilen, weil die Wirtschaftsverbände auch schon auf die Barrikaden gehen. Selbst die nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und sagen, Leute, die Kacke ist am Dampfen. Wenn ein Unternehmen wie Stihl nicht mehr in Ludwigsburg baut, sondern in der Schweiz, in einem Hochpreisland, ja, Hochlohnpreisland, oder wenn BMW zum bösen Orbán geht nach Ungarn, das sollte doch jedem Politiker in Berlin klar sein, also irgendwas passt nicht mehr zusammen. Wir müssen die Energiepolitik und die Steuerproblematik lösen, und zwar schnellstmöglich. Das sollte im Interesse jeder Partei sein, aber das sehe ich halt nirgendwo.
Was beobachten Sie bei der Bevölkerung? Sie halten ja auch viele Vorträge, öffentliche Auftritte, da wird dann sicher auch diskutiert. Sie spüren die Stimmung bei den Leuten. Wir haben das Wahlergebnis gesehen im letzten Februar. Eigentlich eine strukturelle Mehrheit, wie kann man strukturelle Mehrheit, könnte man dem sagen, oder eine Mehrheit theoretisch rechts der Mitte mit den AfD und den CDU-CSU stimmen. Also man könnte sagen, der Wähler gibt hier eine Richtung vor, aber das sind jetzt so zusammengenommene, aggregierte Zahlen. Was beobachten Sie denn auf der individuellen Ebene, auch hier in Baden-Württemberg? Was erwarten die Leute? Was denken die? Sagen die, jetzt hört mal auf mit Brandmauer, arbeitet mit der AfD zusammen? Oder was ist die Befindlichkeit der Deutschen angesichts der Probleme, wie Sie sie hier geschildert haben?
Auf der einen Seite Frust, ganz großer Frust, weil viele hatten wirklich Vertrauen in die CDU, in Friedrich Merz, dass er wirklich das Ruder umreißt. Und da hatte ich auch teilweise bis zu diesem besagten Termin bei Maischberger die Hoffnung, aber das ist komplett kollabiert. Ich kann auch erzählen natürlich aus Insiderquellen, dass es in der CDU mehr als rumort. Also wirklich, die haben die Faxen dicke. Und ich werde jetzt Ihnen auch sagen, die Brandmauer ist schon gefallen. Man versucht nur noch zu überlegen, wie kann man es denn an der Öffentlichkeit erklären? Wann ist ein günstiger Zeitpunkt, um den Leuten zu sagen, wir müssen jetzt einfach mal die Demokratie wieder walten lassen und müssen mit der AfD sprechen. Es geht nicht mehr die Ausgrenzung. Und auch Friedrich-Merz-Tage sind gezählt. Also ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr Neuwahlen in Deutschland sehen werden.
Sie würden so weit gehen, dass also das ist das Ablaufdatum von Friedrich Merz ist gesetzt. Also man sagt, nicht, dass man mit ihm zusammen die Brandmauer überwindet, sondern er endet dann quasi alleine hinter einer Brandmauer, die es dann nicht mehr gibt, seiner eigenen sozusagen.
Genau, also die Enttäuschung innerhalb der CDU und zwar ganz weit oben in der Nahrungskette ist extrem. Auch der Frust gegenüber Friedrich Merz ist sehr, sehr groß. Mit der SPD kam da was zustande, eine Koalition der Minderheit, die nicht gewollt war von der CDU, die nur zähneknirschend akzeptiert wurde wegen der Brandmauer. Und jetzt sieht man einfach, dass die Brandmauer die CDU immer weiter in die Nichtigkeit treibt. Also man geht mit dieser Brandmauer unter, wie die SPD genauso. Und deswegen kommen mit Stimmen einfach in der CDU hoch, die sagen, lasst uns doch mit denen auf Landesebene oder vielleicht sogar auf Bundesebene eingehegt als Junior-Mitglied einer Regierung versuchen zu gucken, entweder sie demaskieren sich als das, was sie sind, ja, entweder fähig oder unfähig. Und wenn sie unfähig sind, dann werden sie vom Wähler auch abgestraft werden. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Oder vielleicht wie Meloni, die ja in Italien als die Erbin Mussolinis als Neofaschistin gebrandmarkt wurde, auf einmal auch irgendwie anerkannt ist und überall akzeptiert ist. Und die Stimmen werden sehr, sehr laut in der CDU.
Also sind sie schon oder ist das jetzt, also ist das schon der Diskurs, wie er läuft, wie Sie ihn jetzt beschreiben, oder blicken Sie da jetzt etwas in die Zukunft?
Na, also das, meine Quellen, und die sind nicht schlecht, weil ich habe ja auch 4 Jahre lang Politikberatung gemacht und habe ja auch den einen oder anderen CDUler im Bundestag gebracht, die sagen ganz klar, diese Entscheidung ist gefallen. Mhm. Punkt aus. Also sowohl Friedrich Merz, Tage sind gezählt, Neuwahlen werden kommen und die Brandmauer wird fallen. Und das möchte ich gar nicht werten. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Natürlich, wenn Friedrich Merz morgen irgendwie einen Erleuchtungsmoment hat, kann sich das natürlich auch wieder ändern, weil Sie wissen ja, die Politik ist ein sehr kurzlebiges Geschäft und auch ein sehr dreckiges Geschäft. Und man hält immer den Finger oder das Fähnlein in den Wind, wohin das gerade geht. Wir sehen ja, wie schnell Söder seine Meinung ändert oder auch ein Dobrindt oder auch ein Merz oder Scholz oder wie sie alle heißen. Deswegen, das ist eine Momentaufnahme aktuell im November 2025. Und die Aussagen waren sehr, sehr deutlich, dass Friedrich Merz als Kanzler nicht mehr tragbar ist, dass er in der CDU auf Widerstand stößt und dass die Brandmauer der Untergang der CDU bedeutet. Und das sind sich immer mehr Leute klar und das ist in der Zwischenzeit die Mehrheit in der CDU. Und wenn Sie mich jetzt fragen bezüglich der Befindlichkeiten von Menschen in Deutschland, ich habe ja viel mit Hidden Champions, mit Unternehmen zu tun, auch teilweise börsengelistet, aber auch mit normalen Facharbeitern, Angestellten, Ärzten, Anwälten, Apothekern etc., die Stimmung ist wirklich schlecht. Das heißt, entweder haben wir eine komplette Spaltung der Gesellschaft. Die einen sagen, wir suchen unser Wohl bei der Linken. Die anderen sagen, wir sind gegen die Brandmauer. Die haben auch keine Berührungsängste mehr mit der AfD. Die sagen auch ganz offen, das war vor paar Jahren nicht möglich. Ich will jetzt die AfD einfach aus Protest oder weil ich die gut finde oder weil ich jetzt eine Veränderung möchte oder es gibt keine Alternative dazu. Und da sehe ich schon eine Veränderung, weil vor 3 Jahren wurde das, wenn überhaupt, hinter vorgehaltener Hand zugegeben. Aber in der Zwischenzeit sagen die ganz klar, nee, so geht's nicht weiter, jetzt wähle ich einfach die AfD. Andere Unternehmer oder Unternehmen, die gehen tatsächlich. Wir haben dieses Jahr 250.000 Menschen, die das Land verlassen haben. Und es sind meistens nicht diejenigen, die doof sind oder arm sind. Es sind meistens die gut betucht sind oder sogar Unternehmen, die komplett ihren Firmensitz verlegen oder Dependancen aufbauen im Ausland, weil sie einfach sagen, diese chaotische Regierungspolitik, diese schlechte Energiepolitik birgt so viel Variablen, so viel Unsicherheit in sich, dass wir brauchen Planungssicherheit als Unternehmer. Wir laufen ja Marathon. Ne? Wir machen ja Planungen für 10 bis 20 Jahre. Wenn ich jetzt irgendwo eine Firmenzentrale aufbaue, eine Halle baue, das ist ja nicht irgendwie für 2, 3 Jahre, sondern da reden wir von 10, 20, 30 Jahren. Und die Planungssicherheit ist in Deutschland nicht mehr gegeben, weil sich jede 5 Minuten irgendwas ändert. Und das höre ich, diese Frustration höre ich bei vielen Unternehmern, aber auch hier jetzt in der Beratung habe ich viele Kunden gehabt, die einfach gesagt haben, ich möchte gehen. Ich schicke erst mal ein Kapital in Sicherheit und dann gehe ich nach. Und das ist eine Entwicklung, die mir tatsächlich große Bauchschmerzen kommt, weil das wieder umzudrehen ist sehr, sehr schwierig. Weil Sie wissen es vielleicht aus der eigenen Erfahrung, Vertrauen aufzubauen dauert Jahrzehnte. Aber zerstört werden kann es mit einem Federstrich. Und das sehen wir gerade im breiten Ausmaß.
Und was glauben Sie, wie sehen die Leute die AfD jetzt nicht im offiziellen Diskurs, da ist ja von Parteiverboten die Rede, da sind die bekannten Zuschreibungen, Nazi-Partei, Putin, Landesverräter sozusagen, heimlich da die fünfte Kolonne. Was nehmen Sie da für Stimmungen wahr? Wie sieht die Bevölkerung, wie sehen vielleicht diese unternehmerisch, bürgerlich, traditionell liberal-konservativen Kreise, wie sehen die diese Partei? Sieht man die skeptisch? Sieht man sie als viel harmloser an wie da dieser Mainstream? Was beobachten Sie da? Was ist da Ihre Einschätzung, vielleicht auch persönlich? Weil das ist ja schon ein Phänomen, dass eine junge Partei so schnell wächst in einem stabilitätsorientierten Land, das sozusagen ja, aus verständlichen Gründen, die politische Fieberkurve nicht schätzt, die Erregungspolitik, die Protestpolitik, die auch rhetorisch austeilende Politik, mit dem hat man ja zum Teil nicht so gute Erfahrungen gemacht, bis verheerende in der Geschichte. Ja, was stellen Sie da für Befindlichkeiten fest? Wie sieht Ihre Diagnose dieser AfD aus?
Also vorab, es sind ja immer Zyklen. Die Menschheit ändert sich ja nicht, ne? Also macht immer die gleichen Fehler und der Zyklus ist immer gleich. Sobald es irgendwie saturiert wird, dann entstehen neue Parteien, weil man mit dem bestehenden Angebot an Parteien nicht mehr zufrieden ist. Und dann entstehen wie in der Weimarer Republik neue Parteien am linken und rechten Rand und Populisten etc. pp. Das ist eigentlich egal wann immer das gleiche Bild gewesen in der Menschheitsgeschichte und es ist diesmal nicht anders. Von bis natürlich, Herr Köppel. Also wir haben natürlich, kenne ich Menschen, die sagen, um Gottes Willen, die AfD, die gehört verboten, die ist gesichert rechtsextrem, die ist eine Gefahr der Demokratie. Und da reden
wir nicht von linken Milieus, sondern auch im traditionell bürgerlichen Milieus.
Weniger. Also eher also so Lehrer, Sozialberufe, Künstler, schon eher linksliberal, würde ich mal sagen, die Stimmen aus der Mitte, die jetzt noch sagen, die AfD ist eine Gefahr der Demokratie, nehmen deutlich ab. Die Berührungspunkte, wie gesagt, die Kontaktschuld nimmt ab. Man sagt sogar offen, ja, gib denen doch mal eine Chance oder die Brandmauer funktioniert nicht, weil wir einfach sehen seit 10 Jahren, dass dieser Kampf gegen die AfD ja die AfD nur geholfen hat. Also die Politiker haben ja versagt. Man hat immer versucht, mit Ausgrenzung, mit Stigmatisierung, mit Verboten und so weiter, mit der Brandmauerdebatte die AfD klein zu bekommen. Stattdessen hätte man ja einfach nur gute Politik machen müssen. Das wäre, glaube ich, die bessere Rezeptur gewesen. Und es hat ja der AfD nur geholfen. Also der beste Wahlkämpfer war eigentlich genau diese Art der Politik für die AfD und Unternehmer, die sie noch nicht gewählt haben, wählen sie jetzt. Man sagt einfach, gebt denen doch mal eine Chance oder die Partei hat ein Wirtschaftsprogramm, was meiner Ansicht nach Sinn macht und so weiter. Dahingehend mehr Zustimmung als Ablehnung und das sieht man ja auch in den Umfragen. Wir reden ja jetzt schon von fast ein Drittel der Bevölkerung, die der AfD die Stimme geben möchte. Das ist jetzt nicht mehr eine Minderheit, das kann man auch nicht mehr diskreditieren, als es sind alles Nazis. Das ist zu einfach gestrickt. Und ein AfD-Verbot würde die 30% AfD-Wähler ja nicht auch verbieten. Die würden ja auch eine neue politische Heimat suchen. Deswegen ist das alles natürlich sehr, sehr schwierig zu beurteilen, wohin da die Reise geht, wenn dann tatsächlich ein Verbot kommen würde. Für mich wäre es natürlich ein Schuss ins Knie bezüglich der Demokratie, weil dann würde man der Demokratie mehr schaden, als ihr zu helfen.
Eben aus der Schweiz heraus betrachtet, man ist auch in dem Sinn auf zweite Hand angewiesen. Ich kenne jetzt auch einige AfD-Exponenten, einige davon haben sogar mal für mich gearbeitet, als ich noch bei der Welt Chefredakteur war. Ja. Alexander Gauland zum Beispiel kenne ich gut, noch aus dieser Zeit. Andere, die zum Teil auch nicht mehr in der Partei dabei sind, ist natürlich schwierig, eine schnell wachsende Partei, die eben in den Medien zum Teil mit einer, ja, also auch etwas jetzt erschreckenden Selbstverständlichkeit, ja, das sind da Nazis und Rechtsextreme und so weiter. Jetzt aus der Schweizer Sicht, wenn man das Programm liest, ist bei uns jetzt, ich sage jetzt mal in liberal-bürgerlichen, konservativen Kreisen, würde man sagen, das ist lächerlich jetzt aufgrund dieses Programms. Wo sehen Sie gefährliche Tendenzen in dieser Partei jetzt vielleicht aus Ihrer Sicht? Sachen, wo jetzt auch Ihnen etwas vielleicht unheimlich wird oder mit Freunden, Kollegen, wo man sagt, ja, da ist irgendeine Unsicherheit, da kann man es irgendwo so nachvollziehen. Oder ist das alles nur reine Angstmacherei, die da betrieben wird von der Konkurrenz, der ja die Fälle davon schwimmen? Ist immer bequemer den anderen. Aber, ja, wie sehen Sie da?
Ja, also ich habe das AfD-Parteiprogramm tatsächlich gelesen im Zuge der Bundestagswahl. Ich habe aber auch die anderen Parteiprogramme gelesen. Und es ist im Rahmen des Grundgesetzes, Punkt aus, da ist jetzt keine extreme Meinung dazu. Ganz im Gegenteil, das ist eher teilweise libertär, teilweise aber auch leider sozialistisch. Geht es auch um Umverteilung und so weiter, wie alle Parteien de facto. Aber ich habe ja auch Peter Böhringer, ja, der früher CDU-Mitglied war, mehrfach im Interview gehabt. Und ich würde sagen, der als Finanzminister wäre ein Top-Mann, weil der wirklich was in der Materie versteht. Der ist Ökonom, der hat Volkswirtschaft studiert. Oder auch Alice Weidel durfte ich interviewen. Und für mich war auch die erste Frage an sie, wieso tut sie sich das an? Ne? Sie ist verheiratet, lebt in einer homosexuellen Ehe, hat Kinder. Also die müsste das sich nicht antun. Und da war, in ihrer Antwort war mir klar, sie ist eine Überzeugungstäterin. Die will wirklich für die Menschen, für das Land was erreichen, obwohl sie ja, ich würde sagen, so exponiert ist wie keine andere Politikerin im deutschsprachigen Raum und auch wirklich mit Polizeischutz und so weiter leben muss. Das ist ja keine angenehme Art und Weise. Das macht man ja nur, wenn man wirklich von etwas tief überzeugt ist. Ansonsten könnte die auch irgendwo in den Bahamas liegen oder mit ihren Kindern in den Schweizer Alpen wandern gehen. Also dahingehend Chapeau, das habe ich übrigens auch bei Sarah Wagenknecht gesehen. Die hätte ja auch das Leben sich irgendwie anders gestalten können, statt sich so irgendwie ohne Not nach außen hin angreifen zu lassen. Und das zeugt schon von Überzeugung. Und da muss ich sagen, da zoll ich denen auch Respekt, egal von welcher, von welchem politischen Hintergrund sie kommen. Und ich habe vor der AfD keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Also ich wähle sie auch nicht, ja, das muss ich auch nochmal unterstreichen, aber Fakt ist, ich glaube einfach, im demokratischen Prozess gehört so eine Erneuerung von neuen, frischen Parteien dazu und da glaube ich einfach an den Wettbewerb. Die beste Partei wird sich durchsetzen und wenn die AfD in Sachsen-Anhalt oder auch auf Landesebene oder auf Bundesebene an die Macht kommen würde, dann wäre relativ schnell klar, so wie bei Friedrich Merz klar war, nach wenigen Tagen schon, dass er sich zu große Schuhe angezogen hat, dass er lügt, dass er seine Wahlversprechen nicht einhält, dann würden die sich demaskieren als das, was sie sind, als entweder komplett inkompetent und autoritär oder als vielleicht sogar kompetent und gemäßigt und gut fürs Land. Und dann darf der Wähler doch entscheiden. Also man nimmt dem Wähler eigentlich die Mündigkeit weg und sagt, du darfst nicht entscheiden, ob die gut oder schlecht sind. Wir sagen, die sind schlecht, deswegen wählen die nicht. Und das klingt für mich eher nach einem Orwellschen Albtraum wie 1984. Das geht in eine komplett falsche Richtung. Und da glaube ich einfach an die Resilienz des Grundgesetzes und der Demokratie und vor allem an die Mündigkeit der Bürger da draußen, weil die wird denen ja abgetan.
Aber dieser Zustand, wenn ich Ihnen so zuhöre, würden Sie sagen, also die Brandmauer ist eigentlich Geschichte. Also diese Normalisierung steht bevor und was dann vielleicht an der AfD nicht in Ordnung ist, dass wir quasi im politischen Wettbewerb der Spreu und Weizen wird dann getrennt und eben also Sie vertrauen auf die Mündigkeit des Bürgers, dass er das dann unterscheiden kann, welche sind da die Hochstapler oder bei welchen schwingt er noch etwas mit, was man
in jeder Partei gibt's Idioten, muss man ganz ehrlich sagen. Genauso, ich würde auch nie Menschen verurteilen nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Herkunft, Religion oder Sexualität, weil es gibt gute Deutsche und Scheißdeutsche und es gibt auch gute Türken und Scheißtürken. Ja, ist immer eine charakterliche Frage. Und natürlich gibt's in der AfD bestimmt extremen Bodensatz von Menschen, die absolut ekelhafte Einstellungen haben. Aber ich weiß zum Beispiel, bei den Linken gibt's die auf jeden Fall. Damit gehen die sogar hausieren. Ich habe mehr Angst vor der Linken als vor der AfD eigentlich, weil die ganz offen Demokratie energiefeindlich sind und sagen, sie möchten das System, in dem wir leben, abschaffen. Das sagen die ganz offen, ohne dass da irgendeine Debatte entsteht, sollte man die Linken verbieten. Will ich eigentlich auch nicht. Außer sie wird natürlich aktiv gegen das Grundgesetz agieren.
Ja, ist interessant. Eben von außen betrachtet neigt man auch eher, das als etwas hysterisch zu sehen. Aber Deutschland ist halt ja komplex und das ist deutsche Innenpolitik. Das müssen natürlich die Deutschen damit sich selber ausmachen. Was wir feststellen, ist ja auch interessant, diese Spaltung des Landes. Also wir haben jetzt da den Osten, bei den letzten Wahlen war das ja auffallend. Da wählen eigentlich alle mehrheitlich die AfD oder vieles, alles blau. Und der Westen ist etwas anders und man hat eigentlich an dieser Linie, wo früher mal eine innerdeutsche Grenze stand, hat man jetzt auch wieder eine. Was ist eigentlich da genau das Thema? Wie beurteilen Sie, wie sehen Sie diese Funkstörung, könnte man sagen, zwischen Ost und West, diese unterschiedlichen Entwicklungen? Ordnen Sie das in Ihre Gegenwartsanalyse ein? Was hat das für eine Bedeutung? Wie sehen Sie den Osten in Deutschland?
Ja, sehr positiv. Warum? Weil meine Schwestern und Brüder im Osten der Bundesrepublik einfach noch sehr feine Antennen haben, sehr empathisch sind. Die wissen noch, wie es war, in einer autoritären Regierung zu leben, in einem Regime zu leben, das die Menschen unterdrückt hat. Und das sind die älteren Semester so, denke ich mal, so 45, 50 plus X. Und bei den Jungen halt kommt dazu, dass die einfach deillusioniert sind, dass die abgehängt sind, dass die halt keine Perspektive haben, dass die sagen, hey, scheiße, ich bin hier auf dem Land, es fährt nur einmal am Tag ein Bus, die Schule ist weit weg, ich habe keine Berufsaussichten. Die sind einfach komplett demotiviert und sagen dann natürlich, ja gut, dann werden hier irgendwie Gelder verschwendet. Ich sehe irgendwie, dass Menschen aus fremden Ländern kommen, die nichts arbeiten, trotzdem Geld bekommen. Und diesen Frust verstehe ich. Das ist natürlich ungerecht gegenüber denjenigen, die Hilfe suchen. Aber natürlich wird dieser Frust irgendwo dann ja als Ventillösung gesucht. Und dann sieht man das halt in den Wahlumfragen. Und die älteren Semester sagen ganz klar, ich sehe halt Parallelen zur SED, zum Ungerechtigkeitsregime. Im Übrigen, die SED gibt es ja immer noch, heißt jetzt nur Die Linke, wurde praktisch marketingtechnisch umformiert. Und die sind da halt sehr empfindlich und sagen, Leute, es geht genau in die Richtung. Und die wollen halt genau das Gegenteil von dem. Die wollen Freiheit, die wollen Kapitalismus, die wollen nicht wieder unterdrückt werden. Und das sind die Entwicklungen. Deswegen glaube ich tatsächlich, die Veränderung kommt aus dem Osten. Und das merke ich auch, wenn ich da auftrete. Die sind aus der Matrix ausgetreten. Die sind unglaublich scharf und wach.
Und wie beurteilen Sie denn die Situation dann wiederum im Westen? Man hat so von außen den Eindruck, das Land sei wirklich wieder etwas gespalten. Diese beiden Landeshälften irgendwie aneinander vorbei? Oder ist das nur das mediale Getöse oben, das gar nicht mehr abbildet, was eigentlich in der Bevölkerung abgeht? Oder haben wir hier wirklich, wie man sagt, eine kognitive Dissonanz, dass eben im Westen tatsächlich viele das Gefühl haben, oh, im Osten, da kommen vielleicht jetzt die Nationalisten, die sind ja nicht in der Europäischen Union sozialisiert worden. Wir sind ja quasi die Westdeutschen, wir sind Europäer, wir haben die EU-Fahne gehisst. Dort hat man die Sowjetunion gehabt, jetzt rollen sie die Deutschlandfahne wieder aus. Das ist Giftschrank, das ist Nationalismus. Haben wir ein Kohäsionsproblem in Deutschland heute? Haben wir ein Kommunikationsproblem zwischen Ost und West?
Ja, also der Westen ist halt im Tiefschlaf. Der hat lange sich halt in die Tasche gelogen. Punkt aus. Also die Wahrheit bricht sich ja immer ihren Weg. Das sieht man ja. Ne? Also all die Lügen poppen ja auf, egal welcher Natur. Also wir sehen halt, dass die grüne Transformation eben ein Scherbenhaufen ist und uns eben keinen Wohlstand gebracht hat und Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat, sondern ganz im Gegenteil eher das Land in den Niedergang befördert hat. Wir sehen ja, dass die Flüchtlingspolitik halt doch nicht so glorreich war und dass die jetzt alle unsere Rente bezahlen, wie Frau Merkel vor 10 Jahren kommuniziert hat oder Herr Fratscher und so weiter. Also wir sehen halt, dass die Elite, die Politikelite uns wirklich permanent am laufenden Band angelogen hat, egal ob Ukraine-Krieg, Corona-Impfung oder Lockdowns. Und das wissen die Menschen jetzt schon einzuschätzen. Es bröckelt ja auch im Westen. Immer mehr Menschen wachen auf. Also jede Krise bringt mehr und mehr Menschen aus diesem Tiefschlaf heraus und weckt sie eigentlich de facto auf. Deswegen sehen wir ja auch, dass die Zustimmungsraten bei BSW steigen oder bei der AfD oder dass neue Parteien entstehen wie Team Freiheit von Frauke Petry. Also dahingehend, die Menschen wachen auch im Westen auf, weil sie merken, okay, wir haben uns lange versucht, irgendwie in diesem Schlaraffenland einzunisten, aber wir können dieses Potemschke-Dorf nicht mehr aufrechterhalten, weil es ist eine Illusion. Und irgendwann wird halt die Wahrheit sich herausbrechen. Da halte ich es immer mit Ayn Rand, Recht, die gesagt hat, man kann zwar die Realität eine Zeit lang ignorieren, aber nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität. Und an dem Punkt sind wir gerade. Jetzt bröckelt halt der Putz.
Aber dann sind Sie optimistisch, weil Sie sagen, ja, Pfanzig hat Probleme erkannt. Die Bevölkerung sieht es eigentlich in der Politik, zum Teil in den Medien hinkt man hinterher. Aber eigentlich ist es eine Frage der Zeit, dass man wieder auf einen vernünftigen Kurs kommt.
Ja, ich bin sehr, sehr positiv, Herr Köppel. Ich bin ein grundoptimistischer Mensch, auch wenn oftmals ich stigmatisiert werde oder diskreditiert werde als Crash-Prophet und Weltuntergangsprophet. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube an die Selbstheilungskräfte der Menschheit und der Erde. Also ich weiß, die Erde könnte sich morgen einmal schütteln und würde alles, was wir hier jemals irgendwie in die Flüsse geleitet haben, wieder regenerieren. Also die hat eine unglaubliche Selbstheilungskraft. Ich war im brasilianischen Amazonas, bei Bolivien, Brasilien, und da habe ich Städte gesehen, die wurden innerhalb von wenigen Jahren wieder inhaliert von der Natur. Ja, da sieht man überhaupt nichts, was überhaupt jemals Menschen waren. Deswegen bin ich da völlig entspannt. Und auch bei der Menschheit glaube ich einfach, wenn das Pendel irgendwann mal zu extrem in die eine Richtung geht, es sind Ausgleichskräfte, geht es auch wieder in die andere Richtung. Da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu extrem dann in die andere Richtung geht. Aber ich glaube, durch die künstliche Intelligenz, durch die Weltwoche, durch die Vernetzung der Menschheit über X und über das Internet, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, dass wir uns praktisch bilden können, vernetzen können und erkennen können, was es war und was ist Lüge. Früher wäre man mit so einer Lüge wie während Corona, mit Lockdowns oder mit der Corona-Impfung, die ist die sicherste der Welt, wäre man durchgekommen. Hätte man gar nicht entdeckt. Aber jetzt sind auf einmal Journalisten, selbst also kleine Journalistinnen sogar in Berlin, die an da irgendwie RKI-Files freiklagen oder Multipolar-Magazin, die irgendwas freiklagen und so weiter, die AKW-Files von Robert Habeck und so weiter, und die Scheiße kommt halt irgendwann heraus. Und um die Lügen aufrechtzuerhalten, braucht es unglaublich viel komplexe Kraft, Energie und Geld. Aber die Wahrheit braucht eben dies nicht. Und dann kommen halt Leute, die halt im Zeitalter der digitalen Transformation sagen, okay, komm, dann gucke ich mal nach und suche nach den Unterlagen. Und das erleben wir ja gerade, dass immer mehr Menschen dann auch aufwachen. Das sehe ich am Wachstum der Weltwoche auf YouTube oder auch auf meinem Kanal natürlich, oder die Bücher, die wir verkaufen, oder auch die Publikation von Ihnen. Die Menschen dürsten nach Wahrheit. Und ich habe auch das Gefühl, sie haben die Schnauze voll von diesen Sonntagsreden der Politik. Die wollen endlich Tacheles. Die wollen nicht hören, ja, das und das wird alles gut, oder die Migranten helfen uns. Nochmal, die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Das zu ignorieren, zu sagen, dass da eben das Stadtbild sich nicht verändert hat, ist eine intellektuelle Beleidigung für jeden Bürger, egal ob Handwerker, Lehrer oder Akademiker. Und deswegen kann man das versuchen, unter den Teppich zu kehren, aber die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Und mein Gefühl ist, dass die Menschen jetzt die Wahrheit eingeschenkt bekommen haben wollen und dass wir diese Krisen auch lösen werden. Überlegen Sie mal, wo Deutschland 1945 stand. Da war hier alles zerstört. 99% von Stuttgart war in Schutt und Asche gelegt. Und nicht desto trotz haben wir unsere Großeltern die Ärmel hochgekrempelt und haben eigentlich von einem Land, das gehasst wurde von allen, von 0 auf 100 Gas gegeben, einen Wohlstandseffekt erzeugt wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und im Gegensatz zu dem, was wir jetzt Russland eigentlich andeihen wollen, haben wir gesagt, komm, lasst uns wieder versuchen, in die Familie Europas einzugliedern, die deutsch-französische Freundschaft, die UN-Menschenrechte, Menschheitscharta, wir haben Friedensverbündnisse aufgebaut etc. pp. Und haben dann eigentlich als Partner, als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe Wohlstand geschaffen für ganz Europa und für die ganze Welt und haben auch die Menschheit nach vorne gebracht mit Innovation und so weiter und sind jetzt anerkannter Partner gewesen. Und das möchte ich natürlich auch Russland irgendwann anbieten oder auch andere Nationen, die vielleicht auch mal Dreck am Stecken hatten oder auch schlecht gehandelt haben. Aber man muss den Leuten auch eingestehen, sich weiterzuentwickeln. Also ich habe vor zehn Jahren vielleicht auch Sachen gesagt, die ich heute nicht mehr sagen würde. Aber der Kopf ist rund, damit das Denken auch mal die Richtung ändern kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir als Menschheit in ein goldenes Zeitalter treten werden. Das klingt vielleicht erstmal utopisch, aber ich glaube, die nächsten 5 bis 10 Jahre werden historisch werden. Wir werden zurückblicken, werden sagen, wie geil war das bitte?
Lieben, Sie sind ja in einem Hochrisikoberuf tätig. Sie müssen ja auch mit Ihren Anlageentwicklungen und Ihren Beurteilungen der Märkte, müssen Sie immer etwas in die Glaskugel schauen, in die Zukunft. Ich habe es natürlich als Journalist viel einfacher. Ich darf schon überfordert sein bei der Beurteilung der Gegenwart und der unmittelbaren Vergangenheit. An die Zukunft wage ich mich schon gar nicht. Bei einem Thema waren Sie jetzt je nach Perspektive etwas zu optimistisch oder zu pessimistisch. Ich glaube, Sie haben mal geschrieben, bis zum irgendwie Ende Jahr 23 sei dann der Euro eigentlich erledigt. Eben für gewisse wäre das eine Horrorvorstellung, dass der Euro weg ist. Für andere wäre das eine riesige Befreiung. Die EU ist ja ein zunehmendes Problem. Und die EU hat sich ja von einem Liberalisierungsprojekt zu einem Regulierungsprojekt gewandelt. Wie lange geben Sie der EU noch? Und was muss die richtige Politik Ihrer Meinung nach Deutschlands gegenüber der EU sein?
Also, da ich mich damals tatsächlich in die Brennnesseln gesetzt habe mit dieser Zeitprognose, bin ich da natürlich sehr, sehr vorsichtig geworden, weil ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass natürlich die Notenbanken die Zinsen auf Null senken, was historisch einmalig war. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man Billionen teilweise an illegalen Staatsanleihen, Aufkäufe, Programme durchsetzt. Also hätte man die Spielregeln beibehalten, wäre meine Prognose wahrscheinlich eingetroffen. Da man aber während des Spiels die Spielregeln geändert hat, lag ich tatsächlich falsch. Wobei, wenn ich mir den Goldpreis anschaue, Bitcoin anschaue, die Assetpreisentwicklung anschaue, würde ich sagen, der Euro ist gescheitert, weil gegenüber Bitcoin hat er 99,99% an Kaufkraft verloren.
Sie kennen ja die sehr erfolgreiche amerikanische Streaming-Serie The Walking Dead.
Ja.
Also es gibt ja auch das Phänomen des Zombies. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, ob eigentlich eine Währung noch lebt, wenn sie künstlich am Leben erhalten werden muss, indem man Geld. Also ich will jetzt hier nicht auf dem rumreiten.
Nee, alles gut.
Sie gehören ja zu den Deutschen, die eben relativ früh, und ich will Sie da nicht an dieser Prognose aufhängen, aber Sie sind einer der Frühen, der gesagt hat, ja, das läuft in die falsche Richtung, ja. Das ist eine Fehlkonstruktion. Das kann nicht bestehen. Ob man dann den politischen Willen richtig einschätzt, wie lange man so etwas aufrechterhalten will. Aber wie sehen Sie denn da jetzt eben die Entwicklung, die EU, da ist ja auch die Euphorie, sagen wir mal,
verflogen.
Hat nachgelassen, ist verflogen, der Glanz ist weg. Deutschland ist ein traditionelles EU-Land, das war der klassische bürgerliche, auch zum Teil sozialdemokratische Konsens. Die EU, eigentlich EU first, könnte man fast sagen, im Zweifel EU, das war noch Kohl, Merkel, ja. Immer die EU. Das dreht jetzt etwa. Da hat ja natürlich auch etwas, da hat auch die AfD andere Vorstellungen, da ist dann eher Germany first und so weiter, kommen solche Vorstellungen. Ja, wie sehen Sie das? Die EU, hat die noch eine Zukunft und wie müsste sich vielleicht Deutschland verhalten jetzt gegenüber dieser EU? Austritt? Oder im Gegenteil,
ja gut, also
Reform, ja. Versuchen das Ganze wieder irgendwie hinzukriegen. Ist das reformierbar aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie das?
Sehr gute Fragen. Also ich glaube, der Zeitpunkt einer möglichen Reform der EU ist vorbei. Man müsste wirklich eine radikale Rosskur eigentlich veranstalten und da ist keiner bereit. Ich sehe da keine Tendenzen, dass irgendein Politiker oder irgendein Land die EU dazu bringt. Ich glaube, das ist ein Selbstläufer Richtung Abgrund, da wird sich nichts mehr ändern. Wenn wir sagen würden, Germany first, natürlich bin ich der Überzeugung, nur mit einem starken Deutschland kann die EU überhaupt überleben, aber da die EU so viel Geld verbraucht, wird Deutschland irgendwann pleite gehen. Das heißt, wenn Deutschland aus der EU austritt oder wenn Deutschland nicht mehr zahlungskräftig ist, weil wir sind der größte Nettoeinzahler, da muss entweder die Schweiz einspringen, was ich nicht hoffe natürlich für meine eidgenössischen Freunde, beziehungsweise dann wird die EU sowieso sich auflösen. Also ich bin, wenn ich gegen die EU wetten könnte am Kapitalmarkt, würde ich definitiv short gehen. Die EU wird scheitern. Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann. Wie lange kann man den Kaugummi noch in die Länge ziehen? Wie autoritär wird sie noch? Wie viel Überwachung wird sie implementieren? Oder wie viel Gelder, Steuergelder etc. wird sie an sich ziehen? Und da habe ich große Sorge natürlich für die Demokratie und für die Freiheit der Bürger in der EU.
Wir sind hier nicht weit entfernt von der Schweizer Grenze. Ich bin ja auch so ein zum Teil verhaltensauffälliger Schweizer, wobei auch 25% Deutscher. Ich maße mir immer wieder an, mich da in Deutschland auch zu Wort zu melden oder werde aufgefordert, dies zu tun. Gebe dem natürlich nur so umso willfähriger nach. Aber wenn wir jetzt Sie hier mal umgekehrt vor dem Mikrofon haben, schauen wir mal etwas in die Schweiz rüber mit Ihrem Kompass, mit Ihrer liberalen Einstellung. Wie sehen Sie die Schweiz heute in diesem Tohuwabohu der internationalen Politik? Was sind da Ihre Beobachtungen aus dem nicht nur benachbarten, sondern vielleicht auch befreundeten Umland?
Die Schweiz ist lediglich ein paar Jahre hinter uns. Sie hat den Zenit meiner Ansicht nach überschritten und wird sich auf den gleichen Weg begeben wie die Bundesrepublik und die EU, also wie die westliche Welt generell. Also eher Richtung Niedergang. Ich hoffe es zwar natürlich nicht, aber ich sehe die Tendenzen. Also wir haben einfach eine Politik, die auch immer sozialistischer ist. Wir haben da auch ein bisschen die Hybris, ein bisschen Saturierungseffekte. Und ich meine, wir hatten jetzt die Abstimmung zur EID. Wir sehen, dass die Neutralität immer mehr ausgehebelt wird, aufgedröselt wird. Dass der Druck natürlich der Amerikaner, der Finanzwelt, aber auch der EU auf die kleine, auf das gallische Dorf der Schweiz immer stärker wird. Und ich glaube, man ist nur 2-3 Jahre hinter dieser Entwicklung hinterher. Aber sehen Sie es anders oder haben Sie Hoffnung, dass dieser Widerstand bestehen bleibt, das Bollwerk in den Alpen?
Das sage ich immer, das haben wir in der Hand in der Schweiz. Ich meine, die Schweiz ist eine Willensnation und wenn die Nation den Willen verliert zur Schweiz, dann gibt es keine Schweiz mehr. Also Gott gegeben ist da gar nichts, man sich da kraftlos fallen lässt. Was ist denn für Sie die neue Schweiz oder gibt es so einen Sehnsuchtsort? Oder sagen Sie, Deutschland ist eigentlich jetzt, kann ja nicht mehr weiter bergab gehen, wobei es kann sicher noch ein bisschen weiter bergab gehen. Wir sind also nicht am Punkt 1945, hoffen auch nicht, dass wir an diesen Punkt noch einmal kommen müssen, bis da realisiert wird. Wo ist für Sie so quasi der Leuchtturm, das für das verheißene Land vielleicht, der Sehnsuchtsort im Moment?
Also ich habe ja viele Kunden hier in der Honorarberatung natürlich auch sagen, ich hätte gerne eine Exit-Strategie, ich will das Land verlassen, aber ich würde sagen, lasst uns hier bleiben, weil Europa ist der beste Kontinent. Also gerade die Lebensqualität in Deutschland, aber auch in der Schweiz ist doch so hoch wie noch nie. Also wir müssten ja jeden Tag eigentlich zum lieben Gott beten und sagen, danke, dass wir in dieser Epoche überhaupt aufgewachsen sind, dass wir hier reingeboren worden sind, dass wir das Privileg dieser späten Geburt haben. Aber es gibt natürlich Tendenzen. Was mir große Hoffnung macht, ist tatsächlich Milei mit seiner libertären Politik. Also weniger Staat, mehr Markt, mehr Eigenverantwortung, mehr Mündigkeit, mehr Souveränität beim Bürger in Argentinien. Das könnte eine Blaupause für die Zukunft sein. Auch teilweise, dass natürlich dann so Chaoten oder verrückte Geister wie Trump gewählt werden. Aber die aktuelle Schweiz ist zum Beispiel Uruguay. Viele gehen nach Uruguay, viele gehen nach Mauritius. Der Brexit war ein guter Punkt, aber natürlich die jetzige Regierung ist auch sozialistisch. Aber wir sehen ja, bei der nächsten Wahl wird wohl Nigel Farage von Reform UK nächster Premierminister. Außer sie werden ihn vorher irgendwie vernichten oder vielleicht sogar Schlimmeres. Also dahingehend, es gibt Lichtpunkte und ich sage immer, die Welt wird nicht untergehen. Also es gibt ja eine Gegenbewegung und die Menschen erkennen das. Nicht ohne Grund wurde Donald Trump gewählt, nicht ohne Grund wurde Milei jetzt sogar nochmal bestätigt. Also obwohl alle gesagt haben, unisono in der westlichen Welt, Milei ist abgewählt, die werden den abwählen, der schadet dem Land etc. pp. Pustekuchen. Ich habe Freunde, die sogar links sind, die jetzt sogar sagen, sie müssen zähneknirschend zugeben, dass die Politik von Milei wirkt. Dass auf einmal die Mietpreise in Buenos Aires erträglich sind und bezahlbar sind. Dass die Lebensmittelpreise wieder in einem Bereich sind, wo man sagen kann, okay, da kann man hin. Ich habe selbst Freunde, die ausgewandert sind aus Cordoba in Argentinien nach Madrid, die jetzt sogar zurückgehen und die sind alle links, die sind 100% links, das sind Künstler. Die sagen, jetzt fangen wir an, wir gründen jetzt einen Café in Cordoba. Also sie nehmen Geld in die Hand, investieren sogar, weil sie da Vertrauen in die Regierung haben, weil sie gesehen haben, dass die ganzen Peronisten eben das Land zugrunde gerichtet haben.
Wenn man Deutschland anschaut, ich meine, dann hat man ja den Eindruck, Sie haben das auch erwähnt, der Staat ist ja gewaltig gewachsen. Also man hat ja eigentlich die Grundpfeiler der Marktwirtschaft vernachlässigt oder der Staat soll alle Lebenslasten übernehmen. Klassisch das argentinische Thema, Umverteilung und so weiter, immer mehr Staatstätigkeit. Jetzt, Sie beobachten den Fall Milei. Wie kann man in Deutschland eigentlich diese gewaltige Staatsquote senken? Deutschland ist ja nicht Argentinien, Deutschland ist ein Land mit sehr starker, auch dezentraler Verankerung und ich würde mal sagen, auch einer starken sozialdemokratischen Tradition über die Sozialdemokratie hinaus, Anspruchsdenken an den Staat, Besitzstandwahrung, Überalterung der Gesellschaft und so weiter. Ja. Was sind da Ihre Erkenntnisse aus dem Fall Milei, wenn man das jetzt umlegen würde und sagen müsste, jetzt käme also ein deutscher Politiker, nennen wir ihn Friedrich Merz, sagt, ich habe die Erleuchtung gehabt, ich mache morgen Frieden mit Russland, wir haben wieder günstige Energie, ich habe es jetzt gemerkt, wir müssen den Staat runterfahren, machen eine Minderheitenregierung, die SPD soll da in die Opposition gehen, die AfD halten wir so ein bisschen auf Distanz, die zivilisieren wir, macht euch keine Sorgen, die haben wir im Griff und so weiter, das lenken wir machen jetzt eine liberal-konservative Politik. Was müsste er beherzigen, ganz konkret, was Milei gemacht hat, um diese gewaltige Staatskrake runterzufräsen. Wie kriegt man das hin in einem, überstrukturierten, überwachsenen, barocken Anspruchswohlfahrtsstaat Bundesrepublik Deutschland 2025.
Es ist möglich, aber es fordert halt radikale Reformen, also eine 180-Grad-Wende. Man müsste tatsächlich für jedes Gesetz, was neu geschaffen wird, 10 andere Gesetzestexte streichen. Man müsste für jeden Beamten, den man einstellt,
ganze Behörden abstreichen.
Also man müsste wirklich alles auf den Kopf stellen. Und das sehe ich momentan wenig Willen, aber es wird kommen. Herr Köppel, ich sag's Ihnen, die äußeren Umstände werden uns dazu zwingen, genauso wie in Argentinien, dass die Menschen sagen, es reicht, wir haben die Schnauze voll, wir brauchen jetzt einfach eine Rosskur. Die äußeren Umstände werden uns dazu bringen, dass wir genau diesen Weg gehen werden. Entweder mit noch mehr Kollateralschäden, also dass noch mehr praktisch Wasser den Rhein runterfließt und wir Wohlstand verlieren, oder halt durch Erkenntnis, weil der Mensch lernt meistens leider nur durch Schmerzen. Und der Schmerz ist wohl noch nicht groß genug. Das heißt, wir werden keine Heilung ohne Schmerzen erleben. Das heißt, die äußeren Umstände müssen gegeben sein. Momentan haben wir wohl noch Material zum Verteilen, zum Umverteilen, aber es wird, das Puffer nimmt immer weiter ab. Und es heißt, entweder, wenn die Menschen auf die Straße gehen oder wenn einfach die Kassen leer sind. Sie haben schon genannt, wir haben tickende Zeitbomben. Wir haben die Demografie, die absolut schlecht ist. Immer mehr Menschen kommen ins Land, immer weniger zahlen ins Rentensystem ein. Das heißt, das Umlagesystem ist jetzt schon bröckelig. Man spricht schon von einer Rente mit 70 oder 73. Das heißt nichts anderes wie, hoffentlich wird die biologische Lösung das Problem lösen, indem ihr hoffentlich vorher sterbt, weil die Kassen sind leer. Wir können euch erst mit 73 irgendwie in Rente schicken. Vielleicht irgendwann 75 oder 80. Wir haben das Problem der inneren Sicherheit. Wir haben das Problem eines überbordenden Staates. Also die Sozialkosten sind 40% vom Bundeshaushalt. Und obwohl wir jetzt 1,8 Billionen Euro aufnehmen, muss man nächstes Jahr trotzdem jeden dritten Euro im Bundeshaushalt, wir reden von 171,3 Milliarden Euro, Neuschulden aufnehmen, um überhaupt die Lücken zu schließen. Also es geht nicht anders. Das heißt, die äußeren Umstände werden uns dazu zwingen, einfach in eine andere Richtung zu gehen oder halt, dass die Menschen auf die Straße gehen oder halt der Bankrott. Das sind die einzigen Möglichkeiten, weil dass jetzt der Politiker Friedrich Merz morgen aufwacht und so einen Erleuchtungsmoment hat und sagt, Heureka, jetzt weiß ich, wie es zu funktionieren hat, ist eher gering. Also wir sehen ja Milei, der kam ja durch die Not heraus. Ne? Und ich glaube, George Bernard Shaw hat mal gesagt, es ist Zeit für Verrückte. Schaut her, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und das sehen wir ja. Wir haben ja die Verrückten, wie Donald Trump, der als verrückter, orangehaariger Despot und Choleriker beschrieben wird. Oder ein Javier Milei mit Kettensäge, Punkrockmusik und singt auf irgendwelchen Veranstaltungen und sagt Afuera, die Ministerien müssen weg. Es ist Zeit für neue Rezepturen. Die alten funktionieren nicht mehr. Und trotzdem kommen immer wieder die gleichen Gestalten der gleichen Parteien mit den gleichen Rezepturen der Vergangenheit, die immer wieder gescheitert sind. Und das ist schon famos.
Es ist ja Deutschland, und das ist vielleicht noch ein letzter Punkt in diesem Gespräch, es ist ja Deutschland ein, wie jedes Land natürlich, ein spezielles Land. Und das, was Sie beschrieben haben, ist ja im Grunde der Gang der Dinge. Not macht erfinderisch und auch Firmen, oder wenn dann wirklich, wenn der Shit hits the Fan, ja, dann musst du wirklich ran, wenn es nicht schon zu spät ist. Jetzt ist ja in Deutschland kommt ein psychologisches Trauma dazu, dass wenn Arbeitslosenzahlen steigen, und im Moment sind sie ja noch relativ tief, weil eben der Staat fängt alles auf, der Staat wächst, während der private Sektor eben das nicht mehr tragen kann, ausgeweitet wird sozusagen, ausgeplündert. Jetzt haben sie, irgendwann kommt das Problem, beziehungsweise die Situation, die sie geschildert haben, immer mehr Not, es geht nicht mehr anders, man muss jetzt. Und das ist ja eine Situation, die sozusagen im kollektiven Unterbewusstsein der Deutschen historisch behaftet ist, Giftschrank. Das heißt, wenn in so einem Moment der Not und der Krise, des Staatsnotstands, eine junge Partei, die schnell wächst und angeblich von rechts kommt, jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Nationalsozialisten als Sozialisten links oder rechts waren, aber sie gelten halt als Rechtspartei. Jetzt sind die da gekommen. Das ist so ein Urtrauma der deutschen Geschichte. Und die Politik versucht ja alles, um diesen Punkt zu verhindern. Das ist nicht eine Frage nur von Merkel, das ist nicht nur eine Frage dieser Regierung. Schon Konrad Adenauer hat gesagt, wir müssen den Deutschen ein Rentensystem geben, wir müssen die Deutschen so politisch ruhig stellen, dass sie nicht mehr böse werden. Das heißt, man wird in diesem Prozess auf kurz oder lang mit den Dämonen der eigenen Geschichte konfrontiert. Ist eigentlich ein unglaublicher Stoff, also ist fast schon ein Romanstoff, wenn man sich das mal vor Augen führt. Was glauben Sie, haben Sie Angst vor diesem Punkt? Also, dass in der Deutschen, dass dann wirklich die Not spürbar steigt, dass man an den Punkt kommt, ich sage jetzt ein bisschen wie Argentinien, mit allem, was dann dazugehört, und plötzlich kommt eben so ein Milei, oder nehmen Sie England mit Margaret Thatcher, da ist nichts mehr gegangen, da gab es Demonstrationen, sie haben den Abfall nicht mehr weggetragen auf den Straßen, dann eben das vielleicht etwas emotionale Naturell der Deutschen, dann sich da auch leidenschaftlich davontragen zu lassen, dann haben sie die Antifa, sie haben das alles. Vielleicht eine letzte Vision noch etwas in diese Geländekammer. Ist das psychologische Angstmacherei? Blicken Sie entspannt auf das oder sagen Sie, ja, da müssen wir durch und mein Vertrauen ist groß, wir kriegen die Kurve?
Also generell, ich glaube, dass Deutschland wie Phönix aus der Asche auch wieder herauskommen wird wie 1945 oder wie in anderen Krisen. Und wie Sie es gesagt haben, der Mensch oder die Menschheit ist dann am besten, wenn sie eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und aktiv werden muss, agieren muss, aus der Wohlstandsblase herauskommt oder aus der Wohlfühlbubble herauskommen muss. Dann wird der Mensch innovativ, dann wird er mutig, dann wird er kreativ und dann zeigt er das Beste aus sich heraus eigentlich. Dann kommen die Menschen auch wieder zusammen. Also die leben dann nicht mehr nebeneinander oder gegeneinander, sondern miteinander. Dass man auch wieder so ein Gefühl hat der Gemeinschaft. Das ist ja, glaube ich, global abhanden gekommen in der westlichen Welt. Daran fehlt es uns ja, dass die Menschlichkeit nicht mehr in der Gesellschaft wirklich zu sehen ist und zu spüren ist. Und aus dem Grund glaube ich tatsächlich, dass Deutschland eine gute Zukunft haben wird. Also umso tiefer der Fall, umso höher der Aufstieg. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir nochmal Gefahr laufen, in ein irgendwie extremistisches, autoritäres Regime zu kommen. Da sehen wir jetzt schon die Widerstände. Ja, egal ob gegen links oder rechts. Da sehen wir ja, dass die Leute sagen, nee, kein Bock mehr auf irgendwie eine Diktatur oder so. Ich glaube, das hat uns die Vergangenheit auf jeden Fall, dafür ist es noch zu frisch alles. Ja, da sind andere Länder, glaube ich, gefährdeter, die das schon länger hinter sich haben oder noch nie hatten. Und deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt, dass die Deutschen oder dass wir im Herzen Europas tatsächlich auch wieder dafür sorgen werden, dass es Europa gut geht. Und nur mit einem guten, starken Deutschland oder Frankreich oder wie auch immer, kann Europa auch gedeihen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir nach dieser Katharsis gestärkt daraus hervorgehen werden, weil ich bin mir sicher, jeder Zuschauer da draußen kann auch aus seiner eigenen Biografie berichten, dass er den größten Lerneffekt hatte eigentlich in Krisenzeiten. Also die erste 5 in Mathematik oder die erste abgewiesene Liebe oder der erste Bruch in irgendeinem beruflichen Kontext oder so, ne? Der Mensch lernt durch Scheitern. Das ist in der Evolution der Menschheit ist es wirklich wie ein roter Faden, dass der Mensch dann am stärksten ist. Und deswegen bin ich positiv gestimmt. Deswegen glaube ich ja auch, dass die Politiker das gar nicht mit Absicht machen, sondern dass es denen ihre karmische Aufgabe ist, dass sie wirklich so hirnrissige Fehler machen, historische Fehler entscheiden, damit wir erkennen, aha, die sind nicht die Lösung, wir müssen andere Wege beschreiten.
Herr Friedrich, vielen Dank für diese salomonischen Einschätzungen. Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich schließe mit den Empfehlungen, die auch Herr Friedrich immer bringt, wenn wir unser Interview vice versa gemacht haben. Abonnieren Sie seinen Kanal, empfehlen Sie das weiter, hochinteressant, unkonventionelles Denken. Und selbstverständlich gilt das natürlich auch für die Welthoche, wenn es Ihnen gefällt. Und wenn Sie nur schon ein paar andere auch ärgern wollen, die das vielleicht nicht so gerne sehen, dass man da Gehör findet, wobei wir ja da auf der sicheren Seite sind. Aber trotz allem ist immer gut, dass man da etwas, dass Sie das unterstützen und noch weiter empfehlen. Das ist auch in dem Sinn immer wieder herausfordernd und Horizont erweitern. Vielen herzlichen Dank Ihnen nochmal, Herr Friedrich.
Ich danke Ihnen,
Herr Kuppe. Die Gastfreundschaft für
gerne.
Die Zeit.
Schön Zeit.
Für das Gespräch und ich freue mich aufs Wiedersehen. Mal sehen, ob wir dann schon einen Schritt weiter im Abgrund sind oder ob quasi die Rückkehr gelaufen ist. Wir sind gespannt.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Dankeschön.